Murat Koyuncu ist 19 Jahre alt und in Deutschland geboren. Seine Eltern kamen ursprünglich aus Kasachstan. Von dort sind sie in die Türkei ausgewandert und schließlich als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Murat hat einen deutschen Pass und in der Schule lernt er so einiges über deutsche Geschichte, auch über den Nationalsozialismus.
Du musst dir das vorstellen, also den Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus, das ist ein Thema, das man in 3 Stunden ehrlich gesagt schnell abhaken kann. Das ist genau wie der 30-jährige Krieg, das sind 45 Minuten und da kommt ehrlich gesagt wenig rüber. Deswegen kann man das Ganze eigentlich auch sehr schwer nachvollziehen.
So wie Murat geht es heute den meisten Jugendlichen. Nicht nur für die Schüler ausländischer Herkunft, sondern auch für ihre deutschen Mitschüler ist der Nationalsozialismus längst ein abgeschlossenes Kapitel der Geschichte. Mit der Welt, in der sie heute leben, haben die Bilder von Krieg, von Konzentrationslagern und von Leichenbergen, die sie im Geschichtsunterricht präsentiert bekommen, zunächst nichts zu tun.
Wenn ich heute jemanden sehe, der sagt, mein Großvater war ein Nazi, dann sage ich schön und gut, weißt du. Aber wenn du korrekt bist, dann ist alles, also dann Friede, Freude, Eierkuchen, dann bin ich auch korrekt zu dir. Aber wenn ihr sagt, okay, mein Großvater hat was Großartiges geleistet und ich werde das weiterführen oder so, dann bin ich strikt dagegen und da werde ich mich auch dagegen wehren.
Einer der wichtigsten Orte in der Bundesrepublik, an dem Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen, ist die Gedenkstätte Buchenwald mit ihrer internationalen Jugendbegegnung. Wunderschön gelegen auf dem Ettersberg über Weimar, der Stadt Goethes und Schillers, thronte einst das Konzentrationslager Buchenwald. Unmenschlichkeit im Antlitz des Humanismus. In Buchenwald wurden Menschen am Leben gehalten, um sie zu verwerten. Als billige Arbeitskräfte in den umliegenden Fabriken oder für medizinische Versuche. Vor allem für viele Juden war Buchenwald ein Sterbelager. Viele von ihnen kamen aus Osteuropa. Politische Gefangene waren unter den ersten auf dem Ettersberg. Sie mussten ihre eigenen Baracken bauen und blieben darin oft für lange Zeit. Es folgten Roma und Sinti, Homosexuelle, sogenannte Asoziale, Juden und alle anderen, die der Nationalsozialismus aus der Volksgemeinschaft ausschloss. Das Konzentrationslager Buchenwald war wie eine eigene Stadt. Es gab sogar ein Bordell. Die Frauen, die hier arbeiten mussten, haben meist bis heute nicht darüber gesprochen. Hier auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald wird die Erinnerung an die deutsche Vergangenheit wachgehalten. Ein ganzes Team von Pädagogen steht für Führungen über das Gelände bereit. Fast täglich besuchen Schulklassen aus der gesamten Bundesrepublik die Gedenkstätte. Diesmal ist es die 10. Jahrgangsstufe einer Gesamtschule aus Wiesbaden. Mit dabei sind Habibe, Ravi und Cildan, deren Eltern aus der Türkei kamen. Außerdem Claudia, Serbin aus dem ehemaligen Jugoslawien, und die beiden Russlanddeutschen Tatjana und Oksana. Einen ganzen Tag lang haben sie das riesige Gelände der Gedenkstätte durchwandert und dabei von den Pädagogen der Jugendbegegnungsstätte einiges über die deutsche Geschichte erfahren.
Was wir gestern also bei der Führung so alles gehört haben und so, war schon hart. Also ich habe es mir nicht so stark vorgestellt. Es war alles schlimm. Ich kann nicht sagen, das war so leicht, locker, aber alles war grausam.
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es ist einfach unfassbar und mir ging es ganz anders, wenn ich es mir richtig vorstellen könnte. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie wir sowas machen konnten. Aber es ist halt passiert, es ist ziemlich scheiße. Wir hoffen mal, dass halt nicht nochmal passiert. Also es könnte in jedem Land passieren. Also es hat nichts jetzt mit Deutschland zu tun. Und es könnte überall passieren.
So wie Habibe und Ravi geht es den meisten Jugendlichen nach einer Führung durch die Gedenkstätte. Was bleibt, ist Betroffenheit. Was hier passiert ist, ist unvorstellbar. Da geht es Migrantinnen genauso wie den meisten Jugendlichen deutscher Herkunft. Auch der pädagogische Leiter Helmut Rook hat die Wirkung seiner Ausführungen bemerkt.
Wenn Sie die Gruppe gestern begleitet haben, dann ist Ihnen sicher auch aufgefallen, dass einige der Teilnehmer sehr betroffen waren und Tränen in den Augen hatten. Und ich daraufhin auch das Programm an einem bestimmten Punkt beendet habe, weil ich gemerkt habe, dass es für sie an psychischer Belastung eine Grenze erreicht hat.
Der Schock ist Programm. Hier in der Gedenkstätte Buchenwald sollen die Jugendlichen außerschulisch lernen. Das heißt, sie sollen Erfahrungen machen, aus denen sie Erkenntnisse gewinnen können. Erkenntnisse, die dazu beitragen, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Für die Schülerinnen ist es allerdings schwer, die Geschichte mit der Gegenwart in Verbindung zu bringen.
Mich hat es auch geschockt, aber irgendwie auf heutige, auf meine Klassenkameraden konnte ich da gar nichts zurückbeziehen, sondern eher, was da abgespielt ist, also was da abspielte, die ganzen Öfen und alles, weil da waren auch, da ist doch dieses Denkmal, da sind die ganzen Nationalitäten aufgeschrieben, die da gefallen sind oder überhaupt als Häftlinge gehalten wurden. Und das sind so viele, man kann sagen, das ist von ganzen Europa. Waren ja auch ein Großteil Polen, Großteil Russen auch und Juden auch. Also so mit Klassenkameraden zurückbeziehen, dass die Nachkommen von denen sind, das auch wenn der eine aus unserer Klasse meint, mein Opa war bei der SS oder so. Ja, ich meine, man kann jetzt zurzeit niemanden beschuldigen, ja, was hat deine Oma vor 60 Jahren da gemacht oder so.
Sie können sozusagen ja gar nichts dafür, dass es passiert ist. Ich meine, sie haben damals nicht gelebt und das können die einfach nicht bringen. Ich meine, das war mal, das waren die Leute, die damals gelebt haben, das war vor 50 Jahren und das ist überhaupt gar nicht gut. Also man kann ihnen beibringen, was die Deutschen, den Deutschen beibringen, was die Deutschen damals gemacht hat, dass es auch schlecht war, aber man kann ihnen nicht die Schuld zuschieben. Das kann man einfach nicht machen, weil sie waren es nicht selber, es waren ihre Vorfahren.
Und ich denke auch, diese Frage um Schuld ist eigentlich eine falsche und aufgesetzte Frage. Denn bei Jugendlichen der heutigen Generation, die Gedenkstätten kommen, kann es um die Frage von Schuld nicht mehr gehen. Sie sind alle in so einem Zeitpunkt geboren, da war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wenn, dann kann es um Übernahme von Verantwortung für die Zukunft als Deutscher gehen. Und dort, denke ich, sind die Diskussionen aber wieder ähnlich. Was kann man tun, um ähnliche Erscheinungen von Ausgrenzung, Stigmatisierung, Fremdenfeindlichkeit in der Gegenwart zu verhindern? Und das macht wiederum keinen Unterschied zwischen Migranten und deutschen Jugendlichen. Ich habe nur eins gemerkt, dass häufig Migrantenkinder auf diesen Punkten viel sensibler reagieren als Deutsche. Vielleicht, weil sie ähnliche Erfahrungen selber schon gemacht haben. Dass sie bei diesem Thema viel eher gesprächsbereit sind, viel eher Beispiele anbringen können und viel eher auch Analogien zur Gegenwart ziehen als andere.
Für die Mädchen aus Wiesbaden ist es sehr schwer, die eigenen Erfahrungen von Ausgrenzung mit dem Nationalsozialismus in Zusammenhang zu bringen. Das Grauen ist so übermächtig, dass der Vergleich mit der eigenen Situation unangemessen erscheint. Auch wollen die Mädchen die anderen aus der Klasse nicht als Nazis sehen. Überhaupt hätten sie in Wiesbaden keine Probleme mit Nazis. Wenn, dann gäbe es die wohl im Osten. Die Mädchen wollen die Geschichte Geschichte sein lassen. Sie wollen sie nicht mit der deutschen Gegenwart in Verbindung bringen. Erst auf Nachfrage erzählen sie von rassistischen Erfahrungen im Alltag. Davon, dass sie das kennen, als Türken beschimpft zu werden.
Also es gibt diese Gleichheit nicht, wo man, wo jeder Mensch irgendwie denkt, das ist doch egal, was für eine Nationalität er oder sie angehört. Aber ich denke, dass es von unserer Generation her ganz anders ist, dass wir es irgendwie mehr akzeptieren können und sogar aus verschiedenen Nationalitäten Freunde haben und so, dass es eher etwas die Älteren sind und so.
Ich finde es gerade umgekehrt, dass eher die Jugendlichen.
Wenn du mal so guckst, viele Deutsche haben Jugoslawen als Freunde, Türken als Freunde, auch Deutsche und so.
Ja, okay, es gibt aber auch andere. Zum Beispiel so ein paar Freunde von mir waren halt mal Deutsche und dann haben die sich halt so ein bisschen abgekoppelt und so. Und meine ganzen Freunde sind halt Jugoslawen, Serben, Bosnier, Kroaten und so. Und ja, und dann kriegt man halt auch so mit, ja, hier, scheiß Serbe und sowas.
Also Rassismus gibt es schon immer, aber also ich merke das persönlich nicht, dass mich irgendwelche Leute auf der Straße anquatschen und sagen, hier, hör mal zu, du bist Türke oder sowas, weil mir sieht's man nicht an. Ja. So, heutzutage gibt's halt immer noch ein paar, die dann halt so denken wie früher oder sowas in der Art oder die das gut fanden, aber mit den Leuten gebe ich mich dann halt gar nicht ab.
Warum ist es so schwer, die eigenen Erfahrungen von Ausgrenzung mit dem Thema Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen? Dabei hat doch die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit eigentlich eine Menge Potenzial für interkulturelles Lernen. Das steht nur leider nicht im Lehrplan. Deshalb sind auch die pädagogischen Konzepte, die es dazu gibt, spärlich. Und es ist nicht einfach, das Thema anzuschneiden, denn es birgt ein hohes Konfliktpotenzial. Das weiß auch Helmut Rook, der immer wieder über einen längeren Zeitraum internationale Jugendgruppen in der Jugendbildungsstätte Buchenwald bei internationalen Workcamps begleitet hat.
Was bei den internationalen oder gemischten Gruppen als Hintergrund steht, hat noch eine andere Aufgabe. Die Jugendlichen aus anderen Ländern und die jugendlichen Deutschen sollen an diesem Ort gemeinsam über Geschichte nachdenken. Das heißt also, ihre unterschiedlich mitgebrachten Bilder gegeneinander austauschen und damit auch Verständnis für die Positionen der anderen entwickeln. Eine deutsch-amerikanisch-russische Gruppe, in der auch ein Israeli teilnahm. Und in diesem Jahr hat diese Gruppe auch wieder an der Ausgrabungsstätte oder Suchgrabung teilgenommen, wo wir die Zelle beispielsweise Dietrich Bonhoeffers gesucht haben, wo also eine Erinnerungsstätte für Menschen aus dem Widerstandskreis um den 20. Juli entstehen sollte. Und dort machte der junge Mann aus Israel die Position auf, warum arbeiten wir eigentlich freiwillig, dass ein Denkmal entsteht für Menschen aus dem Kreis des 20. Juli, die ja letztlich alle erst aktiv geworden seien, als sein Volk längst in Auschwitz umgebracht wurde. Das ist eine für einen jungen Israeli oder einen jüdischen Menschen durchaus verständliche Diskussion. Das war für die jungen Deutschen gar kein Thema. Für sie war es von Anfang an völlig selbstverständlich, dass das für sie ein Ziel war. Junge Russen und junge Amerikaner denken über dieselbe Frage wieder anders nach. Und so ist durch die Diskussion innerhalb der Gruppe, denke ich, das sehr Wichtiges geschehen. Nämlich, sie haben sehr unterschiedliche Geschichtsbilder, sehr unterschiedliche Geschichtsdeutungen und sehr unterschiedliche Wertungen. Und sie haben sie miteinander ausdiskutiert. Am Ende war es für die ganze Gruppe kein Problem, dass genau an diesem Objekt weitergearbeitet wird. Und nur durch diese Freiwilligenarbeit ist vor einigen Jahren überhaupt dieses Denkmal eingeweiht worden.
Doch auch hier geht es vor allem um die Vergangenheit. Das Konzept sieht nicht vor, die gesammelten Erfahrungen auf die Gegenwart zu übertragen. Diskussionen, die sich anschließen könnten, bleiben aus. Diskussionen beispielsweise über den Krieg gegen Afghanistan, über Antisemitismus und den Konflikt zwischen Israel und Palästina. Für Lore Kleiber vom Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin, heute ebenfalls eine Gedenkstätte, ist die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart dagegen ein Ansatzpunkt für interkulturelle Arbeit.
Wenn ein türkischer Lehrling, also ich habe viel mit Berufsschülern zu tun, der dann, wenn man hier einfach das Ausstellungsthema Genozid angeht, der dann von sich aus einfach die Bezüge zum Umgang mit den Kurden in der Osttürkei gezogen hat oder so, ne? Also dieses selbst so links herstellen, ne, das ist natürlich das Interessante und das, was auch Dynamik in so eine Runde bringt und auch den einfach, ja, dieser betreffende türkische Lehrling war in dem Moment einfach auch derjenige, der die ganze Diskussion da also vorangetrieben hat und auch damit begründet hat, warum es sich lohnt für ihn, dass er das hier sehr interessant findet und warum es sich lohnt, sich heute auch mit diesem Thema hier an solchen Orten zu beschäftigen. Also der hatte sozusagen Dinge formuliert, die in dem Moment einfach für das Gesamtgeschehen sehr nützlich waren, weil wenn es einer von den Schülern formuliert, ist das natürlich 10-mal besser, als wenn das jemals die Seminarleitung macht. Oder ich mache sowas auch nicht, weil ich denke, das soll entstehen als Interesse, soll so gedeihen.
Im Haus der Wannsee-Konferenz können sich deshalb alle Schüler selbst aussuchen, mit welchem Teil der Ausstellung sie sich beschäftigen wollen und mit welchen Materialien sie arbeiten wollen. Auszubildenden aus dem Friseurhandwerk bietet Lore Kleiber beispielsweise die Beschäftigung mit dem Schönheitsideal im Nationalsozialismus an. Das große digitalisierte Archiv bietet die Möglichkeit eigenständiger Recherche. So können Jugendliche beispielsweise ihr Herkunftsland als Suchbegriff im Computer eingeben und sich von dort aus an die deutsche Geschichte annähern. Dieses offene Konzept hat sich vor allem bei multikulturellen Gruppen bewährt, berichtet die Politologin Lore Kleiber.
Da sind oft auch Verbindung zu Trennungserfahrung. Also Exil ist auch so ein Stichwort, was dann eigentlich auch so ein Weg in die eigene Familiengeschichte oft herstellt.
Oksana Stelklow ist Russlanddeutsche. Sie ist in Kasachstan geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Fühlt sie sich als Deutsche?
Ja, irgendwie schon, aber ich weiß nicht, irgendwie auch nicht. Das ist so komisch, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt da einordnen soll. Irgendwie fühle ich mich als Deutsche, weil ich deutsche Staatsbürgerschaft habe, aber irgendwie auch jetzt, weil ich in Russland geboren bin und so, dann irgendwie da gelebt habe, irgendwie auch so als Russin sozusagen. Aber irgendwie bei uns in der Familie wird gesagt, wir sind Deutsche. Also auch wenn ich in Russland geboren bin, wir sind Deutsche, weil unsere Vorfahren sind halt Deutsche. Die sind, mussten nur irgendwie rüberwandern oder so. Und deshalb habe ich auch die deutsche Staatsbürgerschaft, die hatte ich schon immer gehabt.
Nach 2 Tagen in der Gedenkstätte Buchenwald hat Oksana mehr Fragen als Antworten bezüglich ihrer Familiengeschichte. Auch Ravi und Habibe könnten Verbindungslinien zwischen der Türkei und Deutschland im Nationalsozialismus finden. Einige deutsche Exilanten, wie der spätere Berliner Bürgermeister Ernst Reuter, flohen damals nach Istanbul. Und auch die Serbenfeindlichkeit der Deutschen, die Claudia in ihrem Umfeld deutlich spürt, hat eine unrühmliche Tradition. Die Wehrmacht hinterließ eine blutige Spur auf dem Balkan bis nach Griechenland. All das ist allerdings nicht Thema in Buchenwald. Die Folgen der Geschichte und damit die möglichen Auswirkungen auf die Gegenwart bleiben außen vor. Bei den Mädchen wurden einige Emotionen aufgewühlt. Sie bekommen in der Gedenkstätte Buchenwald jedoch keine Hilfe dabei, die Vergangenheit, die deutsche Gegenwart und ihre eigene Situation in Verbindung zu bringen. Im Haus der Wannsee-Konferenz wird die eigene Familiengeschichte dagegen ganz bewusst als Zugangsmöglichkeit zur Geschichte genutzt. Das kann ganz schön kompliziert sein, das findet Inna Deborah Orlowski. Ihr Großvater väterlicherseits hat ihr viel von der Kriegsgefangenschaft im stalinistischen Arbeitslager erzählt. Die Großmutter dagegen war als jüdische Kommunistin aus dem faschistischen Deutschland in die Sowjetunion geflohen. Inna gilt als Spätaussiedlerin und hat einen deutschen Pass. Von ihrer Großmutter hat sie viel über die jüdische Kultur gehört. Jetzt geht sie in Berlin auf das jüdische Gymnasium. Inna fühlt sich weder als Deutsche noch als Russin. Deshalb will sie nach dem Abitur in Israel studieren. Der Nationalsozialismus, so sagt sie, habe mit dieser Entscheidung aber nichts zu tun.
Also ich denke nicht, dass es ein spezifisch deutsches Problem ist. Es ist natürlich, Deutschland trägt eine besondere Verantwortung wegen ihrer Geschichte für die weitere Entwicklung der Weltgeschichte, sagen wir mal so. Aber ich denke mal, das Problem, womit ich auch in Russland Konfrontation hatte und das ist ein Problem, womit ich auch bestimmt in Israel zu tun haben werde, einfach Ausgrenzung vom Fremden, Ausgrenzung von ungewöhnlichen